RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Die Stadt ist voll, die Stadt ist laut, die Stadt ist hektisch. Berlin in unserem Fall kann ganz schön stressen und das wiederum kann krank machen. Studien belegen, wer in einer Stadt wie Berlin lebt, hat ein deutlich höheres Risiko, psychisch zu erkranken als Menschen, die auf dem Land leben. Warum ist das so? Wie lässt sich das ändern? Wie kommen wir zu einer Stadt, die uns gut tut? Kann eine innovative Stadtplanung und bürgerzentrierte Stadtentwicklung dabei helfen, die Stadt lebenswerter zu machen? Das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte, Emotionen in der Stadt. Wichtig für eine zukunftsorientierte Stadtplanung. Eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener. Und unsere Gäste auf dem Podium sind Professor Dr. Mazda Adli, Psychiater und Stressforscher von der Fliedner Klinik Berlin und Charité Universitätsmedizin Berlin. Dort leitete er unter anderem den Forschungsbereich Neurourbanistik und das Forschungsprojekt Deine emotionale Stadt. Außerdem Dr. Stefanie Bock vom Deutschen Institut für Urbanistik. Sie leitet im Forschungsbereich Stadtentwicklung, Recht und Soziales das Team Stadt und Raum. Frau Bock ist unter anderem Expertin für das Thema Bürgerbeteiligung. Und Professorin Dr. Ute Wagner von der Berliner Hochschule für Technik. Sie hat mitgearbeitet am Forschungsprojekt Partizipation in Stadtplanungsprozessen in virtuellen und realen Räumen, kurz Inspira. Frau Wagner leitet das Teilprojekt, das unter anderem an einer Virtual Reality App und an einem Stadtmodell und Planungsserver gearbeitet hat. Herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie da sind. Ich habe Sie drei kurz vorgestellt. Schauen wir uns Ihre Perspektiven auf das heutige Thema genauer an. Herr Adli, Sie sagen, Städte können uns krank machen. Von welchem Ausmaß reden wir hier?
Also beispielsweise ist das Risiko für eine Schizophrenie doppelt so groß, wenn man in einer Stadt zu Hause ist. Wenn man in einer Stadt aufgewachsen ist und sein ganzes Leben in der Stadt verbracht hat, ist das Schizophrenierisiko nahezu dreimal so groß wie bei Landbewohnenden. Und wir kennen das außerdem auch von der Depression, die kommt anderthalb Mal so häufig vor in der Stadt. Angsterkrankungen sind häufiger und andere Erkrankungen mehr. Und dieser Frage sind wir dann eben auch als Psychiater und Psychiaterinnen nachgegangen, und um zu verstehen, woran liegt es eigentlich?
Was ist es denn an der Stadt, was uns krank macht?
Also alle Hinweise, die wir bisher haben, deuten auf den Faktor Stress. Und zwar auf sozialen Stress genau genommen. Das ist derjenige Stress, der durch das Zusammenleben und die Interaktion von Menschen vor allen Dingen auf begrenztem Raum entstehen kann. Durch das soziale Miteinander, aber auch durch das Fehlen von sozialem Miteinander entsteht sozialer Stress. Und das scheint also diejenige Stressform zu sein, die uns am ehesten an die Nieren oder vielmehr ans Gehirn geht. Vor allen Dingen wird Stress dann zum Problem, wenn er chronisch wird, also wenn es Dauerstress wird. Und gerade von sozialem Stress ist bekannt, dass das häufig eben dauerhafte Stressoren sind, die aus sozialer Interaktion auf uns einwirken oder aus den sozialen Bedingungen, wie wir leben. Und wir versuchen eben jetzt in der Neurourbanistik, Sie haben das Wort vorhin ja schon in den Mund genommen, herauszufinden, unter welchen Bedingungen eigentlich sozialer Stress entsteht und wann er in der Stadt toxisch wird.
Das vertiefen wir auch noch, aber zu sagen bleibt ja auch, es ist nur die eine Seite der Medaille. Sie haben ein Buch geschrieben, Stress and the City, warum Städte uns krank machen und warum sie trotzdem gut für uns sind. Warum sind sie denn trotzdem gut für uns, wenn sie so stressig sind?
Ja, weil trotz der Risikounterschiede, die ich vorhin genannt habe für psychische Erkrankungen, die Stadt am Ende doch viel mehr Vorteile auf sich vereint als Nachteile. Und das können wir an den Fingern aufzählen. Das ist nicht nur die bessere Gesundheitsversorgung, die wir in der Stadt genießen dürfen. Es sind sehr viel mehr Chancen, sich zu entwickeln, zu entfalten, sich zu bilden. Die Chancen auf Wohlstand sind größer in der Stadt. Die Städte sind und bleiben die wirtschaftlichen, die kulturellen, die wissenschaftlichen und die politischen Zentren ihrer jeweiligen Länder. Und das vereint eben dann doch am Ende ganz schön viele Vorteile.
Stress und Wohlbefinden in der Stadt, das ist auch Thema Ihres Forschungsprojekts, Deine emotionale Stadt. Ziel dieses Projekts ist es unter anderem, einen Stadtplan der Emotionen zu erarbeiten. Wofür es den braucht und was es damit genau auf sich hat, schauen wir uns gleich an. Vorher will ich aber noch die beiden weiteren Referentinnen auf dem Podium mit ins Boot holen. Frau Bock, am Deutschen Institut für Urbanistik geht es um kommunalpolitische Fragestellungen und Themen. Ziel der Forschung ist unter anderem, Lösungen zu finden für aktuelle Probleme. Was sind denn derzeit aktuelle Probleme in der Stadtentwicklung und Planung? Die Städte sind der Ort, wo sich das, was wir in der Wissenschaft Transformation nennen, das heißt die Anforderungen an die Veränderung der Gestaltung unseres Lebens, manifestieren. Dort stellen wir fest, dass wir uns mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen müssen, dass wir uns mit dem Thema der Energieversorgung auseinandersetzen müssen, dass das Thema des Wohnens eine ganz große Herausforderung darstellt, dass wir aber auch erreichbare Grünflächen brauchen. Und das sind nur ein paar Beispiele, die deutlich machen, das trifft alles in der Stadt auf Fläche. Und die Fläche, die ist nicht vermehrbar, außer wir wohnen alle irgendwann in riesigen Hochhäusern und stapeln die Nutzungen. Wir können aber nicht alle Nutzungen einfach stapeln. Das heißt, es geht darum zu entscheiden, wie organisieren wir eigentlich die Stadt? Und dann sind wir bei Stadtplanung und Stadtentwicklung so, dass diesen Anforderungen entsprochen wird und, um an Herrn Adli anzuknüpfen, es auch Lebensqualität in der Stadt gibt. Wir wollen ja keine Stadt als Lebensmaschine haben, sondern wir wollen Lebensqualität in der Stadt, die ökologische Möglichkeiten uns bietet, die uns gute Erreichbarkeiten, die uns bezahlbares Wohnen bietet, in der wir sozial miteinander agieren können, in der wir Kultur nutzen können. Und all diese unterschiedlichen Aspekte müssten ja einander zugeordnet werden. Und das stellt uns aktuell vor ganz besondere Herausforderungen. Ich glaube, Ihnen ist allen klar, beispielsweise, wie ist das mit den Parkplätzen? Die einen brauchen dringend Parkplätze, die anderen brauchen dringend Platz, weil sie kein Auto haben, sondern sich anders bewegen, haben keinen Platz. Ja, wie geht man damit um? Das sind alles so drängende Fragen, mit denen wir uns in unserem Institut befassen, an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und kommunaler Praxis.
Ich habe Sie nun auch als Expertin für das Thema Beteiligung in all seinen Facetten vorgestellt. So steht es jedenfalls in der Beschreibung über Sie auf der Seite des DIFU. Von welchen Facetten sprechen wir?
Beteiligung ist ja ein sehr großer Begriff, wo man sich eine ganze Menge drunter vorstellen kann. Es geht erstmal darum, dass die Menschen, die in der Stadt wohnen, informiert werden möchten über das, was passiert, sowohl bei ihnen vor der Haustür als auch in einem größeren Zusammenhang. Es geht dann in der nächsten Stufe darum, vielleicht auch Ideen einzubringen, weil als Anwohner und Anwohnerin kenne ich mich besser aus. Da weiß ich vielleicht, wo es brennt, wo der Schuh drückt. Da möchte ich genau mein Wissen auch einbringen. Und in der nächsten Stufe geht es vielleicht auch darum, ich möchte mitgestalten. Es ist ja meine Stadt, mein Kiez und ich weiß, wie es geht. Und dann kommen wir an die große Herausforderung der Beteiligung, weil Sie haben dann unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Vorstellungen. Beim Parken, denke ich, wird das immer sehr deutlich. Und die müssen miteinander ausgefochten werden. Wie sieht das denn aus? Was ist das Ziel? Wer bestimmt denn das Ziel? Und wir haben im Endeffekt aber unsere politisch legitimierten Parlamentarierinnen, die darüber entscheiden. Das heißt, wir haben es mit einem Zusammenspiel zwischen den Anwohnerinnen, den Menschen in der Stadt und der gewählten Politik zu tun. Und in diesem nicht immer leichten Verhältnis bewegt sich die Bürgerinnenbeteiligung. Wie wichtig ist das? Weil Beteiligung hat auch immer was, und dann sind wir beim Titel der heutigen Veranstaltung, mit Emotionen zu tun. Es geht um Lebensqualität, es geht um meinen Kiez. Es geht aber auch darum, etwas besser zu machen. Und da sind die Vorstellungen eben oft unterschiedlich. Und wie man mit diesen Unterschieden umgeht, ist die große Kunst der Beteiligung.
Frau Wagner, auch bei Ihnen geht es ja ganz konkret um Beteiligung, Partizipation in Stadtplanungsprozessen in virtuellen und realen Räumen, so heißt das Projekt, an dem Sie gearbeitet haben. Können Sie das Projekt kurz vorstellen?
Also in dem Projekt geht es darum, die neuen digitalen Möglichkeiten in diesen Bürgerbeteiligungsprozess bei der Stadtplanung einzubringen, und zwar so, dass wirklich alle Bevölkerungsgruppen, also diverse Bevölkerungsgruppen mitgenommen werden, dass solche Apps, wie man sagt, also auf dem Handy oder sogar mit einer VR-Brille, also dass man Stadtplanungsprojekte virtuell schon erleben kann, also dreidimensional erfassen kann, entweder eingeblendet in die reale Welt oder in einer komplett virtuellen Welt, dass man das erleben kann. Dass man da auch, egal aus welchem Kontext man kommt, ob man jung ist oder alt ist oder ob man schon sehr affin ist mit neuen Technologien oder auch nicht, an solchen Gestaltungsprozessen dann teilnehmen kann, auch Feedback abgeben kann und wie man dann also solche Prozesse am besten gestaltet.
Ja, und die Motivation, die Idee dahinter ist eben, dieses Mehr an Beteiligung zu erreichen?
Genau, also wenn jetzt irgendwelche Projekte laufen, wo zum Beispiel ein Platz in der Stadt umgestaltet werden soll, da gibt es ja schon Bürgerbeteiligungsformate, nur dann wird vielleicht ein Modell vorgestellt oder es werden Pläne diskutiert und das findet dann vielleicht in irgendwelchen Sprechstunden statt, wo gewisse Leute gut hinkommen können, andere nicht. Und unser Ansatz ist eben, dass eigentlich jeder, der zum Beispiel an der Stelle vorbeiläuft, wo gerade was passieren soll, mitgenommen wird, angeregt wird, sich da auch bei diesen Beteiligungsprozessen einzubringen.
Frau Bock, in einem Ihrer Projekte geht es um den Berliner Bezirk Neukölln. Mehr mitmachen, heißt es da in der Überschrift. Das suggeriert, es wird noch nicht so viel mitgemacht. Fehlt es dann derzeit in der Bevölkerung an Willen oder sind die Hürden zu hoch bisher?
Da muss man sehr unterscheiden. Es gibt Menschen, die sich sehr intensiv beteiligen, die meistens einen fachlichen Zugang zu den Planungsthemen schon haben, sind oft älteren Jahrgangs, haben auch ein bisschen mehr Zeit und bringen sich ganz aktiv in Beteiligungsprozesse ein. Und es gibt auf der anderen Seite Bevölkerungsgruppen, denken wir beispielsweise an junge Eltern oder auch Menschen, deren Alltag aus sehr viel Schwierigkeiten besteht, für die ist Beteiligung erstmal etwas sehr Nachgeordnetes. Sie nehmen das nicht wahr. Sie haben vielleicht auch nie erfahren, dass ihr Wissen gebraucht wird. Das heißt, ihnen fehlt, wie wir so schön sagen, die Responsibilität. Das heißt, sie haben gar nicht den Eindruck, wenn sie was sagen, dass das irgendjemanden interessieren könnte, weil sie in ihrem Leben noch nie die Erfahrung gemacht haben, dass jemand das interessant findet, was sie denken. Und diese Bevölkerungsgruppen anzusprechen, zu denen gehören beispielsweise auch Kinder und Jugendliche, für die die Stadtplanung oft erstmal was ganz Abstraktes, ganz weit weg ist, vor allem wenn man an die Jahre dauert, bis so ein Stadtplanungsprozess dann auch mal erlebt werden kann. Und für diese Gruppen Ansätze zu finden, sie gezielt anzusprechen, andere Methoden, so ein bisschen wie auch Frau Wagner das geschildert hat, so etwas zu konzipieren und als Bezirk sich darüber konzeptionell grundlegende Gedanken zu machen. Das heißt, zu überlegen, wie arbeiten wir mit unseren Integrationsbeauftragten? Wie können wir inklusive Beteiligung machen? Wer kennt sich bei uns im Kiez aus mit der Kinder- und Jugendarbeit? Und diese Personen alle von Beginn an zu befragen und einzubeziehen und darauf aufbauen, Formate zu entwickeln. Darauf bezieht sich das Mehr Beteiligen. Also eben, wie gesagt, es gibt welche, die beteiligen sich schon immer rege, aber es geht darum, es diverser zu machen, weil alle ihre unterschiedlichen Interessen einbringen. Und wenn immer nur die mit den lauten Stimmen sich äußern, dann fallen ganz viele Bedarfe unter den Tisch. Und die muss man ein wenig methodisch, gezielt hervorlocken.
Herr Adli, gibt es denn in der Psychologie oder in der Neurourbanistik einen Ansatz, der einen Weg findet, die Hürden für die Menschen zu senken?
Also das ist in unserem Fach genauso eine Herausforderung, wie Sie es gerade geschildert haben. Und wir haben beispielsweise gerade ein Citizen Science Projekt, ein bürgerwissenschaftliches Projekt. Das ist das Projekt Deine emotionale Stadt. Da sind alle Berlinerinnen und Berliner eingeladen, sich zu beteiligen und eine Woche lang selbst zum Stressforscher oder zur Stressforscherin zu werden. Das funktioniert über eine App, über die man dann mit uns die eigenen Emotionen teilen kann, während man eben eine Woche lang dem eigenen städtischen Alltag nachgeht. Und wir versuchen, die Hürden möglichst niedrig zu halten, indem es zum Beispiel verschiedenste Übersetzungen der App gibt, indem wir uns auch mit Quartiersmanagements zusammenarbeiten, mit verschiedenen Organisationen, die gerade auch mit marginalisierten Gruppen arbeiten, die mit Menschen arbeiten, die nicht gleich die nächste App sich automatisch runterladen. Das sind verschiedene Gruppen, die erstmal nicht so leicht erreichbar sind. Und wir versuchen auch diese Hürde zu nehmen, indem wir außerdem zum Beispiel große Veranstaltungen machen. Wir haben einen wunderbaren Kooperationspartner, das ist das Futurium, die sehr viel in das Berliner Publikum hineinreichen. Das ist zum Beispiel ein wunderbarer Weg, um übrigens gerade junge Menschen zu erreichen, weil die ein sehr junges Publikum haben. Also über solche Formate, darüber die App so zu gestalten, dass es Spaß macht, da mitzumachen. Übersetzungen, über das Einschalten von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. All das versuchen wir, die Hürden zu senken. Aber ich kann auch sagen, es wird immer dann auch noch Gruppen geben, die wir auch dann schlecht erreichen.
Frau Wagner, beim Wort Spaß sind Sie, glaube ich, gerade eingestiegen.
Ist ja, ich wollte das ergänzen, dass wir genau auch diesen Ansatz haben mit unseren Apps. Man nennt das dann den Gamification-Effekt, dass wir sozusagen über einen spielerischen Zugang die verschiedenen Bevölkerungsgruppen erreichen können. Wir haben da auch zum Beispiel Workshops durchgeführt in der Schule und den Kindern und Jugendlichen sozusagen auch da schon mal diese Möglichkeiten an die Hand gegeben, gesehen, wie die damit umgehen, auch wie sie dann sozusagen auch schon mal ihr Schulgelände gestalten würden. Und wir haben das aber auch ausprobiert in Workshops in geschlossenen Räumen mit ganz spezifischen Gruppen. Zum Beispiel hatten wir mal nur einen Frauenworkshop, wo wir dann eben auf spezielle Bedürfnisse schauen konnten, wie man solche Apps dann gestalten muss, damit sie wirklich auch gut Anklang finden.
Das Projekt Inspira nutzt ja eben diese VR- und AR-Technologie. Den Unterschied, können Sie uns den noch mal kurz?
Ja, also VR steht für Virtual Reality. Dann setzt man sich so eine Brille auf und ist komplett in einer virtuellen Welt. Wir blenden dann virtuelle Stadtmodelle ein und die Bauprojekte, also oder die Umgestaltungsprojekte, manchmal sind es ja auch Plätze zum Beispiel, die umgestaltet werden sollen, die werden dann in diese virtuelle Realität eingebaut. Und auf der anderen Seite haben wir eine App, das AR-App heißt es, also Augmented Reality. Da werden die virtuellen Objekte, also die geplanten Objekte, in die reale Welt eingeblendet, sodass man, also wenn man vor Ort steht und da jetzt sozusagen erstmal in der realen Welt die leere Fläche sieht, dann auf dem Handy aber das Objekt, wie es dann mal aussehen soll.
Was sind das zum Beispiel für Objekte? Also wirklich Häuser oder sind das
auch Bänke? Was auch immer, was das Planungsobjekt ist. Also ein dreidimensionales Objekt.
Wie wichtig ist bei den Apps das Design?
Sehr wichtig. Das ist auch etwas, was wir in dem Projekt, das lief 3 Jahre, gemacht haben. Das nennt man agile Softwareentwicklung. Wir haben also dieses Projekt entwickelt. Also wir haben einen Prototypen erstellt, wo man erstmal nur die Benutzeroberfläche designt. Dann haben wir das auch schon Leuten vorgestellt, die damit umgehen sollten, die uns Rückmeldung gegeben haben. Und die Rückmeldung ist dann in die Weiterentwicklung eingegangen. Das haben wir so in mehreren Stufen gemacht, weil das ganz wichtig ist. Und was hier schon auch genannt wurde, wenn man also mit verschiedenen Leuten zu tun hat und man hat auf der einen Seite die Entwickler, die junge Leute sind, die in der Spielewelt zum Beispiel zu Hause sind, die da ganz natürlich mit diesen Dingen umgehen und die entwickeln was, was sie dann ganz toll finden und dann wird das vielleicht einer älteren Dame vorgestellt und die fragt als erstes, ja, und wo kann ich hier auf Deutsch umschalten? Also, weil das für sie jetzt das Wichtigste ist, da ging das schon los und da haben wir gerade solche Erfahrungen auch viel gemacht, dass man also da auch wirklich eine niedrigschwellige Software machen muss, dass geht beim Design lustig.
Frau Bock, Sie haben da einen Überblick. Welche Rolle spielen denn Apps oder generell innovative Technologien derzeit in der Beteiligungsstruktur, wie sie stattfindet?
Also an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und kommunaler Praxis spielen sie zunehmend eine große Rolle, weil klar wurde, dass Apps natürlich ortsunabhängig bedient werden können, dass sie dadurch, dass so gut wie alle Menschen mittlerweile doch ein Smartphone haben, auch allen zur Verfügung stehen, dass man keine langen Wege mehr zurücklegen muss. Experimentieren viele, viele Städte damit, Apps herzustellen. Eine Herausforderung ist, dass es unzählig verschiedene Apps gibt. Also, dass jede Stadt mit einem eigenen Entwickler in einem eigenen Forschungsprojekt sich Gedanken macht, wie machen wir denn das jetzt? Und die Nachbarkommune hat die nächste App und dann gibt es wieder eine. Das heißt, die Daten dieser unterschiedlichen Apps können nur selten miteinander verschnitten werden. Das, was wir gerne hätten, größeren Überblick, größere Daten, ist nicht möglich. Es wird immer wieder neu Geld in Entwicklung gesteckt, anstatt in die Anpassung und die Nutzung. Also da gibt es meines Erachtens noch einiges an Nachsteuerungspotenzial, das effektiver, effizienter zu machen, damit vor allem auch die Kommunen, die sich eine App-Entwicklung nicht leisten können, die die Ressourcen dafür nicht haben, von den anderen profitieren könnten. Wenn beispielsweise ein Bundesland für alle Kommunen sowas einfach anbieten würde und sagen würde, hier, wir haben eine App für Nordrhein-Westfalen entwickelt. Liebe Kommunen, die könnt ihr nutzen. So und so funktioniert das. Also es gibt allmählich erste Überlegungen, aber noch ist das ganze Feld sehr, sehr unüberschaubar, was man macht, was dann auch in Teilen dazu führt, dass die eine oder andere Stadt zögerlich ist und dann nicht weiß, ja, wie soll ich mich denn entscheiden? Wo ist das Qualitätsmerkmal? Und so ganz langsam gibt es erste Debatten, was die Plattformen angeht, also dass man doch vielleicht mal nicht jede Stadt ihre eigene Beteiligungsplattform entwickelt, sondern sich auf Standards, auf Tools und so weiter verständigt. Also es ist im Fluss, aber im Moment würde ich sagen, noch ziemlich unübersichtlich.
Ich glaube, das kennen wir auch alle vom Problem mit der Digitalisierung in Deutschland. Durchaus da auch die nicht kompatiblen Formate ein Problem. Frau Wagner, Sie wollten was
sagen. Ja, genau. Da kann ich eigentlich nur ergänzen, dass wir uns also auch von den Hochschulen her das wünschen würden, dass es da mehr Verstetigung gibt. Es ist vieles, was auf Projektbasis gestartet wird. Und wenn das Projekt zu Ende ist, dann ist vielleicht ein schöner Demonstrator da, mit dem man was ausprobieren konnte. Aber dann geht es darum, das auch zu warten, sobald es eine neue Version vom Betriebssystem geht, dann geht es schon nicht mehr. Und solche Dinge, da müsste natürlich auch viel in die Verstetigung fließen, auch an.
Demonstrator ist im Endeffekt ein Vorläufer einer...
So wie ein Prototyp, ja genau. Also es ist eine Software, mit der man zeigen kann, was geht, aber es ist noch kein fertiges Produkt.
Herr Adli, Sie haben jetzt schon Ihr Citizen Science Projekt angesprochen, deine emotionale Stadt. Das Ziel war ja, einen Stadtplan der Emotionen zu erstellen, mithilfe der Menschen eben in der Stadt. Das Projekt läuft jetzt schon eine Weile. Haben Sie jetzt so einen Stadtplan?
Wir arbeiten dran und mit jeder Person, die mitmacht und uns dazu verhilft, Emotionen in der Stadt zu sammeln, wird die Dichte der Datenpunkte besser und damit lässt sich dann eben so was wie eine emotionale Wetterkarte Berlins entwickeln. Daran arbeiten wir. Das Projekt läuft noch, deswegen gibt es diese Wetterkarte jetzt noch nicht. Aber gelegentlich blicken wir mal rein und schauen mal, wie der Zwischenstand ist. Normalerweise guckt man ja in Forschungsergebnisse erst rein, wenn das Projekt ganz abgeschlossen ist, aus methodischen Gründen. Weil das aber ein Citizen Science Projekt ist, ist es auch gestartet, zwischendurch schon mal reinzuspinksen und zu gucken, wie es aussieht. Und da finden wir gelegentlich auch überraschende Effekte und Ergebnisse, die allerdings am nächsten Tag auch wieder ganz anders aussehen können, weil sich jeden Tag natürlich die Datenlage
verändert. Aber können Sie uns da so ein kleines Beispiel nennen?
Ja, neugierig. Also erste Überraschung war, dass die Anzahl der positiven Emotionen in Berlin uns eigentlich überrascht hat. Also in Berlin geht es den Menschen nicht so schlecht, wie man eigentlich denken könnte, sondern es gibt wirklich viele, viele positive Emotionen, die mit uns geteilt werden. Dann finden wir außerdem, dass gerade in Nachbarschaften, denen es ökonomisch eigentlich nicht so gut geht, wo viele Menschen auf Transferleistungen angewiesen sind, wo die Arbeitslosenraten hoch sind, dass da im Durchschnitt etwas mehr positive Emotionen zu finden sind, etwas weniger Einsamkeit im Übrigen zu finden ist, als in einer Nachbarschaft, wo die Mieten teuer sind, wo die Leute auch eher wohlhabend sind. Das ist sozusagen ein Sneak View in zwei jetzt von mir zufällig ausgewählte Nachbarschaften, die so einen Eindruck jetzt ergeben haben. Das kann sich tageweise auch ändern, aber zunächst mal ist es eine Beobachtung, an der ich stehen geblieben bin und die mich auch überrascht hat, zum Nachdenken angeregt hat und am Ende überrascht es mich dann doch nicht so sehr. Mhm.
Vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal erklären, wie die App funktioniert. Man lädt die sich runter und 7 Tage lang wird man 3-mal am Tag befragt?
Genau. Man wird eben selbst eine Woche lang zur Stadtstressforscherin oder zum Forscher und wird 3-mal am Tag eingeladen, die Emotionen zu teilen auf dieser App. Und dazu haben wir vorgefertigte Skalen, wo man sich sozusagen emotional durch ein paar Klicks einordnen kann. Dann gibt es noch ein paar Fragen zum aktuellen Kontext, also zum Beispiel, ob man gerade alleine ist oder mit anderen zusammen. Und dazu gibt es ein Geosignal über GPS, sodass wir dann auch immer wissen, wo eine bestimmte Emotion angegeben wurde. Und das ist dann eben auch die Grundlage dafür, daraus eine Karte zu entwickeln.
Und wie bringen Sie diese Information dann mit dem zusammen, was sie auslöst?
Das kann man dann dadurch, indem man zum Beispiel mit bestimmten stadträumlichen Eigenschaften die Daten zusammenbringt und guckt, ob es da Muster gibt, Korrelationen gibt. Hat zum Beispiel die Verfügbarkeit von Grünflächen einen bestimmten Einfluss. Wir finden auch in der sehr vorläufigen Zwischenauswertung, dass Menschen zum Beispiel eher positive Emotionen angeben, wenn sie einen Ort interessant finden.
Was ja sehr individuell sein kann.
Was extrem individuell sein kann. Oder wenn sie einen Ort als schön empfinden. Das ist auch total subjektiv. Aber diese Eindrücke, also wenn man einen Ort irgendwie als ansprechend empfindet, das Gefühl hat, da gibt es jetzt einen Grund für mich stehen zu bleiben und irgendwas zu tun oder mich mit einem Ort genauer zu beschäftigen, das stimuliert auch eher positive Emotionen.
Frau Wagner, was war das Herausforderndste an Ihrem Projekt aus mathematischer Sicht?
Ja, das Spezialgebiet von mir und meiner Kollegin Professor Priest, die mit mir zusammen das Teilprojekt geleitet hat, ist die angewandte Geometrie. Wir sind ja an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und befassen uns mit der Anwendung mathematischer Methoden bei verschiedenen Problemstellungen. Und hier insbesondere sind es die Datenmodelle, also diese virtuellen Stadtmodelle und diese Planungsobjekte, die ja als geometrische Modelle gespeichert werden und auch schnell visualisiert werden müssen und das ist unsere Herausforderung bei dieser Sache. Wir haben ja auch einen Planungsdatensurfer entwickelt, auf dem dann solche Daten auch gespeichert werden und Feedbackdaten zum Beispiel auch dann mit abgelegt werden.
Genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Die Frage nach der Datensicherheit drängt sich da ein bisschen auf. Ein sehr beliebtes deutsches Diskussionsthema. Welche Rolle hat die bei Ihrem Projekt gespielt und wie wurde die Datensicherheit da gewährleistet?
Das hat tatsächlich eine Rolle gespielt. Also wir hatten ja verschiedene Projektpartner. Also einmal sind es drei Berliner Hochschulen gewesen, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Hochschule für Technik und Wirtschaft und die Berliner Hochschule für Technik, die an dem Projekt beteiligt waren. Aber dann sind auch Praxispartner involviert gewesen und unter anderem auch das Frauencomputerzentrum Berlin, die ethischen, rechtlichen, sozialen Implikationen mit bedacht haben und mit in das Projekt eingebracht haben, dass da sozusagen auch Wert drauf gelegt wird. Ja. Eine Sache zum Beispiel ist für uns auch eine Fragestellung gewesen, wie kann man zum Beispiel eine Lokalisierung machen, wenn jetzt jemand an einem Ort in der Stadt steht und er möchte sich an so einem Projekt beteiligen und wie kann man dann auf solche externen Dienste wie GPS und sowas verzichten, wie kann man zum Beispiel dann eine Lokalisierung machen anhand der Umgebung der sogenannten Punktwolkendaten, um genau also gewisse Dinge zu vermeiden, ja, dass man dann irgendwelche großen Anbieter nutzen muss, die man nicht nutzen möchte zum Beispiel.
Aktuelle Regeln zur Datensicherheit hierzulande, haben die eine Rolle gespielt für die Beteiligung bei Ihnen, Herr Adli, bei dem Projekt?
Natürlich ist es so, dass heute ein sehr viel größeres Bewusstsein für Datenschutz besteht in der Allgemeinbevölkerung und das natürlich eine ganz große Rolle spielt. Also auch die Vorbereitung eines solchen Projektes, gerade wo breite Massen an Menschen eingeladen werden, ihre Daten mit uns zu teilen und auch sensible Daten, emotionale Daten sind sensible Daten und das auch noch in Verbindung mit Geodaten, spielt Datenschutz eine ganz, ganz große Rolle. Und deswegen war ein großer Teil der Vorbereitung, die Erstellung und Entwicklung eines guten Datenschutzkonzeptes. Wir haben das sehr, sehr lange mit den verschiedenen Datenschutzstellen der Charité, dort ist das Projekt akademisch beheimatet, beraten, haben viel umgestellt, viel verändert. Dann war unser Kooperationspartner, was die App anbelangte, das King's College in London. London liegt, wie wir wissen, außerhalb der EU. Da gilt nicht die DSGVO, sondern da gelten andere Datenschutzrichtlinien. Und das dann wiederum miteinander in Einklang zu bringen, war ein ganz großer Teil der Vorbereitung dieses Projektes. Es hat sehr viel Zeit, sehr viel Mühe gebraucht. Aber auf das Ergebnis sind wir jetzt, glaube ich, sehr stolz, weil wir ein gutes Datenschutzkonzept haben, weil wir uns, glaube ich, da alle gut aufgehoben fühlen können, was diese Dinge und diese Kriterien bei diesem Projekt angeht.
Spiegelt sich ja vielleicht auch in den Zahlen wieder von den Menschen, die mitmachen. Sind Sie denn da zufrieden mit der Beteiligung?
Natürlich ist man als Wissenschaftler nie zufrieden mit der Beteiligung, sondern es können immer mehr sein und wir freuen uns über jede Person, die freiwillig mitmacht, sich selbst zum Citizen Scientist macht. Wir haben bisher 20.000 Datenpunkte aus Berlin. Das ist schon auch toll und eine gewaltige Menge von Daten, aber wir brauchen noch mehr. Wir können noch viel mehr gebrauchen, um wirklich eine gute, echte, feinkörnige Emotionskarte unserer Stadt zu bekommen. Deswegen nochmal herzliche Einladung an alle, die zuhören und die hier auch im Raum sind, selbst zum Stressforscher, selbst zur Stressforscherin zu werden. Man kann sich die App runterladen, die heißt Urban Mind, das Projekt heißt Deine emotionale Stadt. Dieses Projekt muss man auswählen und schon geht's los mit der ersten Befragung und nach einer Woche ist es vorbei.
Werden wir uns alle gleich runterladen, die App? Bin ich mir ziemlich sicher. Die Datensicherheit jetzt mit abgewogen, Frau Wagner. Was ist von den Beteiligungsmaßnahmen, die Sie getestet haben, am besten angenommen worden?
Das hängt natürlich auch sehr von den Menschen ab, die es getestet haben. Wir müssen dazu sagen, dass die VR-App also da auch am weitesten entwickelt ist. Projektpartner war die Stadt Fellbach in Süddeutschland und die hatte für uns da auch so ein Planungsprojekt, wo sie eine Kreuzung zu einem Kreisel umgestalten wollten, uns die Daten zur Verfügung gestellt und man konnte dann also im virtuellen Raum da an dieser neu gestalteten Straßensituation herumlaufen und Objekte platzieren und das hat den Leuten sehr viel Spaß gemacht. Was auch immer gut ankam, ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir haben das auch mehrere Male bei der Langen Nacht der Wissenschaften bei uns an der Hochschule die Leute ausprobieren lassen. Das ist sowas, das man im dreidimensionalen zeichnen kann. Also man hat dann so ein Gerät in der Hand, sogenannter Controller, und man kann dann so richtig Linien im Raum dreidimensional zeichnen. Man kann also sich selber in einen Käfig einsperren, sozusagen sich einen Käfig um sich herum zeichnen. Das ist einfach, da haben sie ganz viele Spaß dran gehabt. Es ist einfach das Ausprobieren hat einfach viel Spaß gemacht. Und ganz viele Leute, gerade die jetzt bei uns auch an der Hochschule das mal zur Langen Nacht der Wissenschaften ausprobiert haben und sich diese Brille aufgesetzt haben, die auch gesagt haben, sie sind das erste Mal also in so einem virtuellen Raum. Das ist einfach auch so ein Aha-Effekt, ja, wenn man dann sozusagen vielleicht mal einfach in eine ganz andere Welt eintaucht und viele sagen dann auch erstmal huch so und ja, ist dann sehr schön zu sehen, auch wie Leute dann auch Berührungsängste verlieren.
Also da spielen Emotionen auf jeden Fall eine Rolle.
Das auch, ja.
Herr Adli, eine der Kernfragen Ihres Projektes ist es ja, wie können wir mehr Lust machen auf die Zukunft und auch menschenwürdigere Städte? Menschenwürdig, was bedeutet das genau?
Das ist eine Stadt, die allen Menschen, die dort leben, guten Zugang zu ihren Vorteilen gewährt. Ich habe ja vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, Städte haben eigentlich Vorteile in allererster Linie. Das Problem dabei ist, diese Vorteile sind ungerecht verteilt. Sie stehen nicht allen Menschen gleich zur Verfügung. Und darum geht es, dass diese Ressourcen, die die Stadt hat, gut gerecht verteilt sind und vor allen Dingen denjenigen zur Verfügung stehen, die zum Beispiel besonders unter Stress stehen. Das ist für mich eine menschenwürdige Stadt. Also die letzten Endes ein Leben in Gesundheit ermöglicht und eben mit Zugriff auf die vielen Vorteile, die sie bietet.
Zwei Termini, auf die ich gestoßen bin während meiner Recherche, waren Veränderungsstress und Reaktanz. Können Sie die erläutern, warum die so wichtig sind im Zusammenleben in der Großstadt?
Die Stadt ist natürlich im ewigen Wandel. Das ist vielleicht etwas, was uns grundsätzlich auch unter Stress und unter Veränderungsstress setzt. Berlin ist ja ein sehr gutes Beispiel für eine Stadt, die gleich ganz anders aussieht, wenn man sie mal ein Jahr lang nicht gesehen hat. Aber der Stress, der uns in gesundheitsrelevanter Weise trifft, ist der soziale Stress. Wir hatten es am Anfang dieser Diskussion schon. Das ist derjenige Stress, der eben aus dem Zusammenleben von Menschen in der Stadt, in einer Nachbarschaft entstehen kann. Und zu diesen Stressoren, die gesundheitsrelevant werden und die zu sozialem Stress gehören, gehören zum Beispiel Dichtestress. Das heißt dann, wenn wir keinen persönlichen Rückzugsraum mehr haben, wenn wir keinen Schutzraum haben, wenn wir keine Tür haben oder wenigstens einen Vorhang, den wir mal hinter uns zuziehen können, um Privatsphäre zu schaffen oder um uns mal von der Betriebsamkeit der Stadt zurückzuziehen. Dichte Stress. Und die andere große Stressform, die uns belasten kann in der Stadt, ist Isolationsstress. Wenn man zum Beispiel mit der Anonymität der Großstadt keinen guten Umgang findet oder wenn man einsam wird, etwas, was wir in der Stadt eben häufig beobachten, wenn man Ausschlusserfahrungen macht, ausgeschlossen wird, das alles kann Isolationsstress verursachen. Und wenn dann auch noch beide Stressformen gleichzeitig auf einen Menschen treffen, Dichtestress und Isolationsstress gleichzeitig, dann wird die Mischung eben besonders problematisch.
Stress im Zusammenleben entsteht ja aber auch, weil nicht alle das Gleiche wollen und brauchen. Da möchte ich jetzt gerne mal zum Thema Parken kommen. Oft ein sehr emotionales Thema. Die Menschen auf der einen Seite wollen mehr Platz für den Rad- oder Fußverkehr oder einfach mehr Grün. Die Menschen auf der anderen Seite wollen einen Stellplatz für ihr Auto. Sie haben es schon vorhin angesprochen, Frau Bock. Am IFU startet dazu jetzt ein neues Projekt für Städte zum Wirtschaftsverkehr und Parken. Problemstellung unter anderem das Parken in der Stadt neu organisieren. Wie genau bekommt man die konträren Standpunkte zusammen zu einer Stadt für alle? Was ist Ihre Erfahrung?
Das Wichtigste ist zuerst, sich die Ausgangssituation anzugucken. Also wir haben alle zwei Jahre gibt es große Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten in Deutschland. Wer bewegt sich mit welchem Verkehrsmittel, wie viel und wohin? Und da stellt man fest, dass es doch Unterschiede in der Gesellschaft gibt. Es sind nach wie vor die Männer, die das Auto überwiegend nutzen, überwiegend alleine fahren und damit zur Arbeit fahren. Und es gibt diejenigen, die die Care-Arbeit, sprich die Hausarbeit machen, die sich oft mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, mit vielen kleinen Wegen am Tag durch die Stadt bewegen, die zu Fuß gehen, die Fahrrad fahren, die den ÖV nutzen und manchmal auch den Zweitwagen. Das heißt, wir haben eine Gruppe, die von der großen automobilen Stadt nur nachrangig profitiert. Und wenn wir uns dann ansehen, wie viel Raum Autos parkend zur Verfügung haben, die oft gar nicht bewegt werden tagsüber. Die stehen da sehr viel in der Stadt. Das ist anders als im ländlichen Raum. Man muss das sehr unterschiedlich angucken. Was gibt es für Mobilitätsangebote? Man kann in der Stadt aber von vielen Menschen sagen, sie sind nicht zwingend jeden Tag auf ihr Automobil angewiesen. Und dann geht es darum, wir hatten so ein Stichwort schon, die Stadt gerechter den Boden zu verteilen. Wir haben einfach nicht so viel Platz. Und wenn diejenigen, die spielen, die Kinderwagen durch die Gegend schieben, die sich in ihrem Stadtquartier tagsüber aufhalten, aus den unterschiedlichsten Gründen, brauchen mehr öffentlichen Raum, um diesem Dichteproblem, was wir ja vorhin schon hatten, das wir vor allem auch in den Berliner Parks beobachten können, je innerstädtischer wir gehen, umso dichter, umso enger, umso übernutzter sind diese Flächen und wir brauchen mehr davon. Und das ist sozusagen der Ansatz für die Wissenschaft, zuerst einmal von der Analyse auszugehen und um die Umverteilung des öffentlichen Raums zu sprechen und zu überlegen, wie kann er anders organisiert werden? Wo können Quartiersgaragen entstehen, damit dort die Automobile ihren Platz finden und nicht selbstverständlich fast zum Nullsumme vor der Haustür parken dürfen? Was ja eigentlich ein Unding ist, wenn man sich überlegt, wie viel man sonst für Raum bezahlt in dieser Stadt, für Miete und alles andere, dass diese vierrädrigen Fahrzeuge fast umsonst parken dürfen. Also es hat etwas mit der Philosophie unserer früher mal sehr autogerechten Stadt zu tun, die sich inzwischen verändert, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es hat auch etwas mit Energie zu tun, es hat etwas mit Ökologie zu tun und es hat etwas mit mehr Gerechtigkeit zu tun. Und dass dann gesellschaftliche Konflikte aufbrechen, weil die Stadt sich wandelt und ich mich dem anpassen muss, ist eigentlich etwas, was sehr gut nachvollziehbar ist. Und umso wichtiger ist es, diese Prozesse zu moderieren und sie auch zu diskutieren, weil wir spüren alle, man kann ja nicht so tun, als wäre es kein Problem. Weil wenn die Menschen emotional sich davon angegriffen fühlen, das Gefühl haben, mir wird was weggenommen, dann muss auch dieser Konflikt ausgetragen werden. Er muss diskutiert werden. Und das ist etwas, was auch im Rahmen von Beteiligungsprozessen sehr wichtig sind. Beteiligung dient nicht der Harmonisierung. Es geht nicht darum, Konflikte unsichtbar zu machen, indem ich alle einfach beteilige, sondern es geht gerade darum, die unterschiedlichen Interessen sichtbar zu machen und zu verhandeln und denjenigen, die die leisen Stimmen haben, zur Seite zu stehen, damit diese Stimmen genauso viel Gehör finden. Und das kann ein gut gemachter Beteiligungsprozess auch alles leisten. Und dann geht es in die Politik und dann ja, dann sind wir bei einem anderen Thema, was wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht weiter diskutieren, weil dort werden natürlich dann auch die entsprechenden Entscheidungen gefällt.
Aber da kommen wir dann am Ende auch an die Grenzen von Beteiligungsmöglichkeiten.
Ja, da kommen wir an die Grenzen von Beteiligungsmöglichkeiten. Da kommen wir aber gleichzeitig zu dem wichtigen Punkt, was in der Beteiligung als Erwartungsmanagement definiert wird. Das heißt, dass ich zu Beginn eines Beteiligungsprozesses ganz transparent und ganz offen darüber informiere, was kann ich in diesem Prozess noch verändern und was ist gesetzt? Und wir raten deshalb vielen Kommunen, an der einen oder anderen Stelle auch nicht von Beteiligung zu sprechen, sondern gute Informationsveranstaltungen zu machen, wenn deutlich ist, dass sich die Politik das Letztentscheidungsrecht vorbehält. Weil das sehr viel Frust, und dann sind wir wieder bei den Emotionen in der Planung, erzeugt, wenn ich zu einem sehr aufwendigen Beteiligungsprozess eingeladen werde, ich Zeit zur Verfügung stelle, meine Ideen einbringe, um dann hinterher zu erfahren, das ist in der so und so vielten Schublade gelandet, weil gar niemand die Möglichkeit gesehen hat, diese Einwände noch irgendwo einzuarbeiten. Und im Erwartungsmanagement geht es darum, von Beginn an ganz transparent zu formulieren, hier ist noch ein Spielraum, hier können wir noch ändern und alles andere ist gesetzt. Das führt aber dazu, dass man sehr oft merkt, ja, wo wird denn das andere diskutiert? Also wir haben in der Stadt sehr wenig demokratische Räume, an denen wir die Dinge jenseits des konkreten Projekts diskutieren. Wo wird die Zivilgesellschaft und die Stadtgesellschaft eingeladen, über die Mobilitätswende sich zu streiten? Es gibt wenig Orte. Das heißt, all diese Emotionen, all diese Konflikte brechen in den ganz konkreten Beteiligungsprojekten auf, in denen die Planer aber das gar nicht mehr entscheiden können, weil diese grundsätzlichen Entscheidungen alle schon gefallen sind. Deshalb ist einer unserer Plädoyers auch mehr zu gucken, wo sind die Streiträume in der Stadt? Wo setzt sich die Stadtgesellschaft mit den unterschiedlichen Interessen auseinander? Wo stoßen die überhaupt noch zusammen? Wo wird verhandelt? Da finden wir nicht mehr so viel, weil wir alle in unsere kleinen Apps gucken, in unsere kleinen Kästen, uns in unseren Blasen bewegen. Und diese Konflikte brechen dann oft an den Beteiligungsprojekten aus. Und dann ist Stadtplanung, die ja meistens dann auch zu verantworten hat, auch überfordert, weil sie all diese vielen grundsätzlichen Fragen gar nicht mehr beantworten kann.
Frau Wagner, das Projekt, woran Sie beteiligt waren, hatte ja eben die Idee, die demokratische Idee der Bürgerbeteiligung, Stichwort Demokratie, im Bereich Stadtplanung zu stärken. Nun ist das Projekt beendet. Der Ausblick, wie geht es denn weiter?
Es gibt natürlich nächste Schritte an den verschiedenen Stellen. Also gerade die beteiligten Hochschulen sind dabei, natürlich auch die Erfahrung aus dem Projekt in weitere Projekte einzubringen. Unsere Hochschule, wir arbeiten da auch mit einem dieser Projektpartner zusammen, also einer Firma, die da beteiligt war, die sich mit solchen Punktwolkentechnologien auseinandersetzen. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft hat ein Folgeprojekt, also Folgeprojekt in dem Sinne, dass da also Erfahrung aus dem Inspire-Projekt einfließt. Mit dem Verein Liquid Democracy. Da geht es darum, auch solche Beteiligungsprozesse transparenter zu machen, partizipativer zu machen, auch mit webbasierten Tools dann zu arbeiten. Da geht es natürlich weiter in dieser Sache. Die Software, die Demonstratoren, die wir jetzt also haben, die können wir jetzt, weil wir eben als Hochschulen für angewandte Wissenschaften dann immer auf Drittmittel angewiesen sind, jetzt so direkt nicht weiterentwickeln. Wir versuchen natürlich in Folgeprojekten da auch was zu finden, wo wir da das auch nachnutzen können. Aber da würden wir uns natürlich manchmal wünschen, wir hätten da einen längeren Atem.
Stichwort Fördermittel. Ihr Projekt wurde zwar vom Bund gefördert, aber in Berlin wird ja gerade massiv gespart. Haben Sie da Sorge für Ihre Forschung?
Auf jeden Fall, ja. Also ich muss auch sagen, was mich und unsere Projektpartner hier in Berlin auch sehr bedrückt, ist, dass das Institut für angewandte Forschung im Moment keine neuen Projekte fördern kann. Und gerade unser Projekt, dieses Inspire-Projekt, hatte ein Vorgängerprojekt, wo wir mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft sozusagen die ersten Schritte in diese Richtung gegangen sind, da so ein bisschen die Initiative dann auch in diese Richtung hatten, eine VR-App, also so ein System zu entwerfen. Und das ist eine sehr schöne Förderung gewesen, auch gerade bei uns an den Hochschulen dann für Professorinnen und Professoren, die neu berufen sind, die sozusagen erstmal auch in Richtung Forschung sich entwickeln wollen und da auch ein bisschen Anschub gut gebrauchen können. Das ist ein bisschen schade, ja. Also das ist schon eine wichtige Sache, dass gerade die angewandte Forschung da auch weiter gefördert werden muss, auch in Berlin.
Wir müssen langsam einen Kreis schließen. Deswegen meine Frage an Herrn Adli. Die Stadt von morgen ist gut für die psychische Gesundheit ihrer Bewohner, beziehungsweise sie schützt und stärkt sie. Das ist so der Wunsch. Sehen Sie da eine stadtplanerische Pflicht?
Absolut. Und das sage ich auch als Arzt, der ich hier stehe, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass Stadtleben ganz viel mit Gesundheit, mit psychischer Gesundheit vor allen Dingen zu tun hat. Diese beiden Themen sind verknüpft. Und wenn es stimmt, dass das Schizophrenierisiko in der Stadt mindestens doppelt so groß ist, und wenn es außerdem stimmt, dass im Jahr 2050 zwei Drittel der Menschheit Stadtbewohner sein werden, heute sind es etwas über die Hälfte, dann ist es absolut höchste Zeit, besser zu verstehen, wie wir die Menschen in der Stadt schützen können, wie wir deren psychische Gesundheit schützen können. Und diesem Thema sind wir als Neurourbanistik verpflichtet. Und dazu gibt es verschiedene Dinge, Elemente, über die haben wir heute gesprochen. Ich bin sehr glücklich über das Stichwort öffentlicher Raum. Sie haben vorhin so ein flammendes Plädoyer dafür gehalten. Und ich will dem noch eins zusetzen. Der öffentliche Raum ist ein Antidot, also ein Gegengift gegen den krankmachenden sozialen Stress. Der öffentliche Raum ist derjenige Raum, wo wir zusammenkommen, wo Interaktion entsteht, wo wir auf Gleichgesinnte treffen, wo wir Zeit vor der eigenen Haustüre verbringen. Und die Zeit vor der eigenen Haustüre ist soziale Zeit. Die schützt uns vor sozialem Stress. Dazu gehören auch Grünflächen, von denen haben wir gezeigt, dass die direkt unter die Haut kommen. Wir haben mittlerweile mit Kernspintomographie, funktioneller Kernspintomographie gezeigt, dass das Gehirn anders funktioniert, ganz anders mit Stress umgeht, je mehr Grünfläche rund um die Wohnadresse sind. Übrigens nicht nur ganz direkt unmittelbar um die Wohnadresse, sondern noch in 1,5 Kilometer Umkreis. Das ist gar nicht mal das Grün, auf das ich gucken muss, sondern das einfach nur da ist. Und als einen dritten Punkt will ich noch hinzufügen. Dazu gehören übrigens auch unsere Kulturräume. Und das ist mir gerade jetzt in Berlin besonders wichtig zu betonen. Unsere Galerien, unsere Kulturzentren, unsere Museen, jedes Theater hat einen Gesundheitsauftrag, weil es dafür sorgt, dass wir vor die eigene Haustüre treten, Zeit mit anderen Menschen verbringen, gemeinsam emotionale Erfahrungen machen, auch wenn wir die anderen nicht unbedingt alle persönlich kennen.
Das vielleicht als kleiner Wink zum Berliner Senat und seinen Sparmaßnahmen. Frau Bock, vielleicht als Schlusswort, auf welchem Weg sehen Sie denn die Berliner Stadtplanung und Entwicklung zurzeit?
Auf einem sicherlich nicht ganz einfachen Weg, da diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Belange alle zusammenzubringen. Ich glaube, das sieht man sehr deutlich, dass auch da in der Berliner Stadtplanung und Stadtpolitik intensiv gestritten wird über den richtigen Weg. Und eigentlich müsste das, was Herr Adli ja jetzt gerade ausgeführt hat unter dem Stichwort, es müsste um eine lebenswerte Stadt gehen, ganz oben auf der Agenda stehen. Wir wissen aber alle, dass Städte auch, das haben Sie zu Beginn ja auch gesagt, ökonomische Orte sind. Und das streitet oft miteinander. Die Frage nach, was ist ökonomisch am tragfähigsten und wo ist die Lebensqualität? Und von daher würde ich sagen, wäre Berlin dann auf einem guten Wege, wenn es gelingt, diese Debatten auch zu führen in all ihrer Unterschiedlichkeit und die auch im öffentlichen Raum zu führen und eben auch die leisen Stimmen in diese Debatten mit einzubeziehen. Von daher würde ich sagen, ist der Weg von Berlin gerade offen. Also ich bin mir nicht sicher, wenn ich ins europäische Ausland schaue, sehe ich Städte, die wesentlich eindeutiger sich für Veränderungsprozesse entscheiden, die auch schwierige Entscheidungen getroffen haben, die aber einen eindeutigen Weg gehen. Und in Berlin nehme ich zurzeit eher eine unsichere Position wahr, dass es nicht so ganz klar ist, wo uns die Zukunft hinführen wird und was der Weg sein wird. Und ich kann immer nur darauf plädieren, auch auf das Wissen der vielen, die es in dieser Stadt gibt, auch sich stärker noch zu berufen, sie einzubeziehen und mit ihnen zu streiten, wie es eben weitergehen könnte. Und dann werden wir sehen, wo sich Berlin hin entwickelt.
Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Professor Dr. Mazda Adli, Psychiater und Stressforscher von der Fliedner Klinik Berlin und Charité Universitätsmedizin Berlin. Außerdem Dr. Stefanie Bock vom Deutschen Institut für Urbanistik. Sie leitet im Forschungsbereich Stadtentwicklung, Recht und Soziales das Team Stadt und Raum. Und Professorin Dr. Ute Wagner von der Berliner Hochschule für Technik. Sie hat mitgearbeitet am Forschungsprojekt Partizipation in Stadtplanungsprozessen in virtuellen und realen Räumen, kurz Inspira. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema Emotionen in der Stadt, wichtig für eine zukunftsorientierte Stadtplanung. Ausrufezeichen. Ich bin Jessica Wiener und sage danke fürs Zuhören.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.